Herzlich willkommen im HVB Marktbriefing, das sich heute schwerpunktmäßig einer sehr aktuellen Frage widmet, nämlich wie es mit China weitergeht. Wer mit Wirtschaft oder Kapitalmärkten zu tun hat, liest derzeit beinahe täglich über das Land, über den sich anbahnenden Zollkonflikt mit der EU beim Thema Elektrofahrzeuge, über die schwelende Immobilienkrise oder über die jüngsten Versuche der Pekinger Führung, wieder mehr Wachstum in die eigene Volkswirtschaft zu bekommen. Die allerneuesten Wachstumszahlen sind abermals schwach ausgefallen. Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal auf das Jahr gerechnet nur um 4,6% expandiert. Das ist an den eigenen Ambitionen von 5% für 2024 gemessen deutlich zu wenig. Andreas Rees ist bei mir als Gesprächspartner im Podcast und mit ihm, dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB, werde ich gleich ein wenig hinter die Kulissen Chinas blicken. Hallo Andreas.
Hallo Titus, grüß dich.
Du hast diese Podcast-Episode so schön überschrieben mit China, Autoriese oder Konjunkturschwächling. In der Tat bekommt man ja derzeit ein sehr gespaltenes Bild vermittelt. Zum einen ist da China der allmächtige Autokonkurrent etwa Deutschlands, dessen Modelle auch hierzulande sehr populär werden. Zum anderen ist da das Schwellenland China, das irgendwie nicht mehr so richtig wachsen kann. Welches Bild hast du denn als Chefvolkswirt der HVB?
Ja, also diese wirtschaftliche Lage, die ist in der Tat paradox. Aber ich denke, diese Stärke auf der einen Seite und dann die Schwäche auf der anderen, das ist kein Widerspruch, sondern das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Denn wir haben als den größten Bremsklotz für die chinesische Wirtschaft insgesamt nach wie vor den Immobilienmarkt, insbesondere bei den Wohnimmobilien. Da halten die Preisrückgänge weiter an. Die haben sich sogar weiter beschleunigt. Wir hatten zum Beispiel bei Altbauten jetzt zuletzt einen Preisrückgang von rund 8% gegenüber Vorjahr. Bei Neubauten, da waren es immerhin noch 5% minus. Also diese Schwäche am Immobilienmarkt, die hält nach wie vor an. Und deshalb braucht aber die chinesische Wirtschaft dringend neue Wachstumsimpulse aus anderen Bereichen. Und das ist vor allen Dingen im Augenblick die Industrie und der Export. Also gerade bei Gütern, die zum Beispiel für die Energiewende benötigt werden, wie Batterien und Solarzellen. Und dann natürlich, was du gerade eben angesprochen hast, die Autoindustrie. Die Autoexporte Chinas, die sind zuletzt sehr stark angestiegen. Wir hatten in den letzten 12 Monaten etwa 6 Millionen Autos, die aus China exportiert worden sind. Das ist doppelt so viel, was an PKWs aus Deutschland exportiert worden ist, wiederum auf Sicht von 12 Monaten. Also 6 Millionen Autos aus China. Da sind natürlich auch die Zahlen dabei von den ausländischen Produzenten, die in China produzieren. Aber 6 Millionen, das ist schon eine enorme Entwicklung, gerade bei den Elektroautos. Denn wir hatten vor der Pandemie 2019 noch einen Export aus China von weniger als 1 Million PKWs. Also das ist schon ein rasantes Wachstum. Und klar, da spielen natürlich die Subventionen des chinesischen Staates eine wichtige Rolle. Aber ich denke, da sind sicherlich auch echte Fortschritte mit dabei, auch Economies of Scale, also man produziert in China für einen großen Markt und man kann dadurch effizient produzieren aufgrund der Größenvorteile. Also China hat sich hier rasant entwickelt.
Aber gerade beim Export könnten nun ganz größere Probleme auf das Land zukommen. Seit einigen Podcasts haben wir dieses Thema immer wieder mal angeschnitten. Die EU sieht bei den Autoexporten aus China unlautere Subventionen am Werk und verhängt Zölle. China droht mit eigenen Zöllen zurück. Eskaliert der Streit nun oder bekommen wir das nochmal eingefangen?
Ja, ich denke, das ist eine offene Frage. Also auch für beide beteiligten Seiten, die Europäische Union und China. Die Europäische Union hat ja jetzt schon nachgelegt, zum Beispiel bei Sperrholzimporten aus China. Da wurde eine neue Untersuchung der Europäischen Union eingeleitet. Jetzt ist natürlich so, Sperrholz ist kein wichtiger volkswirtschaftlicher Bereich, aber das hat schon eine gewisse Signalwirkung. Es gibt auch Spannungen zwischen der Europäischen Union und China im Stahlsektor. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich persönlich denke, dass es zu keiner Eskalation kommen wird zwischen beiden Seiten. Dafür sind einfach die Abhängigkeiten zu groß, denn China exportiert mehr in die Europäische Union als umgekehrt. Und wenn es dann wirklich zu einer Eskalation kommen würde, dann würden beide Seiten verlieren, insbesondere auch China. Wir haben natürlich auch die Ankündigung der Chinesen, die jetzt im Raum stehen, gerade im Bereich Agrarprodukte, die Zölle im Gegenzug, ich betone jetzt, möglicherweise anzuheben. Also es ist eine Drohung. wie zum Beispiel bei Branntwein. Aber insgesamt, das alles sieht für mich nach wie vor nach einer moderaten Reaktion aus. Das kann sich natürlich auch schnell ändern, gerade wenn China seine Ankündigung aus dem Sommer wahr machen würde und zum Beispiel Autos mit größerem Hubraum aus dem Ausland mit höheren Zöllen belegen würde. Aber insgesamt, ich bin eher zuversichtlich, dass es zu keinem größeren Handelsstreit kommen wird, eher zu einer Art Fingerhakeln über die nächsten Monate.
Ganz wichtig ist China als ein Abnehmer deutscher Autos. Große deutsche Hersteller machten in den letzten Jahren einen Großteil ihres Umsatzes dort. Aber dieser Absatzkanal ist bei weitem nicht mehr so stark wie bisher. Der Verkauf deutscher Fahrzeuge nach China stottert. Wird sich das denn irgendwann wieder bessern? Was glaubst du?
Also gesamtwirtschaftlich in China hatten wir zuletzt bei den Autoabsätzen ein leichtes Plus im September. Das war 4% gegenüber Vorjahr. Natürlich die Elektroautos, hier ist der Absatz sehr, sehr stark gewachsen. Da war ein Plus von rund 50%. Aber ganz wichtig, das ist eine Momentaufnahme, eine Monatszahl. Und diese Monatszahl, die ist volatil. Wenn man sich das jetzt vom großen Bild, vom Trend her einmal anschaut, dann sieht man, dass die Automobilverkäufe in China in den letzten Monaten auf der Stelle getreten sind. Also die Automobilverkäufe auf Sicht von 12 Monaten, also von Oktober 2023 bis September 2024, da wurden rund 26 Millionen Autos in China verkauft. Mhm. Und im zeitlichen Verlauf entspricht das eher einer Seitwärtsbewegung. China ist natürlich der wichtigste Automobilmarkt weltweit, mittlerweile mit weitem Abstand vor den USA und der Eurozone. Und einfach nur mal die Zahlenrelation. In den USA wurden in den letzten 12 Monaten gut 16 Millionen Autos verkauft. In der Eurozone, da waren es sogar nur rund 9 Millionen PKWs. Aber jetzt noch einmal zurück zu China und zu den Marktanteilen. Wenn man das mal sich anschaut für die deutschen Autobauer, die haben in den letzten Jahren deutlich an Marktanteilen verloren. Insgesamt beträgt der Marktanteil in China nur noch rund 15%. Vor der Pandemie, da waren es noch rund 25%. Und bei den Elektroautos, da liegt der Anteil der deutschen Autobauer in China sogar lediglich bei 10%. Aber Titus, jetzt noch einmal zurück zu deiner Frage. Ist eine Besserung in Sicht, gerade im nächsten Jahr? Also wenn ich mir das als Volkswirt anschaue, aus der aggregierten Sicht, dann muss man Stand heute die Frage leider mit einem Nein beantworten. Nein, wir haben im Moment keine Anzeichen für eine echte Trendwende und dafür, dass die chinesischen Konsumenten wieder mehr Geld ausgeben, gerade auch für Autos. Mhm. Das Konsumklima ist nämlich unverändert, außergewöhnlich niedrig. Wir sind nahe den Tiefständen in China, die wir während der Pandemie gesehen haben. Also die Konsumlust der Chinesen ist ungewöhnlich niedrig. Und das wiederum, denke ich, das hängt ganz wesentlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen und insbesondere mit der schwierigen Situation am Wohnimmobilienmarkt. Der Immobilienmarkt hat sich nämlich eben, wie gerade besprochen, weiter abgeschwächt. Und das belastet wiederum die Konsumneigung in China.
In der Immobilienwirtschaft Chinas kriselt es gehörig, nicht erst seit gestern, das dauert bereits einige Monate, vielleicht sogar Jahre an. Es gab hier bereits Unternehmenspleiten. Kannst du mal deutlich machen, warum der Immobiliensektor so entscheidend ist für die Gesamtkonjunktur, für die Wachstumskraft Chinas?
Ja, ich glaube, dazu muss man einfach einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen über die letzten Jahrzehnte. Denn die Hauspreise in China sind über viele Jahre wirklich sehr stark angestiegen. Das war ein ganz wesentlicher Treiber, auch insbesondere für die Konsumausgaben, weil die Privathaushalte in China sich durch den Immobilienerwerb reicher gefühlt haben oder reicher geworden sind. Das war ein ganz essentieller Teil des chinesischen Wachstumsmodells, weil es faktisch eine Gewissheit war für die Chinesen, dass es durch den Wohnimmobilienerwerb einem mittel- bis längerfristig finanziell und wirtschaftlich besser gehen wird, weil eben die Immobilien im Wert gestiegen sind. Und das wiederum hat den Konsum beflügelt. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Die Preise für Wohnimmobilien waren jetzt in den letzten Jahren deutlich rückläufig. Wie gesagt, kein dramatischer Absturz, aber eben schon eine ganz andere Situation als noch vor der Pandemie. Und das Problem in der Volkswirtschaft, das sind die Überkapazitäten, die durch den Bauboom der vergangenen Jahre entstanden sind. Und an der Stelle einfach mal, denke ich, eine interessante Zahl. Wenn man sich rein rechnerisch die Wohnfläche in China anschaut, pro Kopf, da kommt auf einen Einwohner rund 40 Quadratmeter an Wohnfläche zusammen. Das ist schon ziemlich nah dran an der Relation in vielen Industrieländern, wie zum Beispiel Deutschland. In Deutschland haben wir rund 47 Quadratmeter pro Kopf. Mhm. Also das Problem ist, China ist immer noch ein Schwellenland, hat natürlich rasant aufgeholt, ist aber immer noch ein Schwellenland mit einem deutlich niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen als in den Industrieländern, kommt aber im Wohnungsbau fast schon auf einen Kapitalstock pro Kopf, der mit einer reifen Volkswirtschaft vergleichbar ist. Mhm. Also das sind massive Überkapazitäten entstanden. Und diese Überkapazitäten, die treffen jetzt auf eine schrumpfende Bevölkerung, wodurch das ganze Problem noch einmal verschärft wird. Und was wir eben auch beobachten können, gerade die Alterskohorte, die Wohneigentum erwirbt in China, also Menschen in den späten 20er bis in die späten 30er Jahre, diese Alterskohorte, auch die ist rückläufig. Also insofern ist das eine schwierige Situation und eine fundamentale Trendwende ist hier auch erst einmal nicht in Sicht.
China hat ja auch vor kurzem erst einen riesigen staatlichen Finanzstimulus für die Wirtschaft angekündigt. Ist das denn deiner Meinung nach die berühmte Bazooka, also ein Instrument, das endlich Wirkung zeigen könnte? Zur Erläuterung, in der Eurokrise vor knapp 10 Jahren hatte man ein Programm zur Notfallfinanzierung durch die EZB, eine Bazooka genannt. Seitdem wird der Begriff für große staatliche Finanzmaßnahmen verwendet. Ist also, was China da versprochen hat, tatsächlich die berühmte Bazooka, die für eine Trendwende sorgen kann? Was glaubst du?
Nein, Titus, es ist keine Bazooka. Also Stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. Vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen noch ein bisschen was nach. Und der Grund, also einmal, weil die Stimulierungsmaßnahmen nicht groß genug sind. Und zum anderen auch deshalb, und das ist wirklich ganz wichtig, die chinesische Wirtschaftspolitik, die greift ganz offensichtlich auf die altbewährten Instrumente zurück, um die Wirtschaft zu stimulieren. Also Zinssenkung, eine Rekapitalisierung der Banken, dann natürlich die Stützung des Immobilienmarktes, also zumindest eine moderate. Also ich will jetzt die ganzen Maßnahmen nicht kleinreden. Wir denken, sie werden helfen, die Wirtschaft in China abzufedern und zu stabilisieren, gerade auch vor dem Hintergrund des Ausblicks 2025. Und ja, das ist eine, ich würde sagen, verhalten positive Nachricht, auch für die deutschen exportorientierten Unternehmen. Aber es ist kein Big Bang. Denn dazu müsste die chinesische Wirtschaftspolitik erstmal viel mehr drauflegen. Und dann vor allen Dingen müssten auch die Prioritäten ganz anders gesetzt werden. Also vor allen Dingen der Privatkonsum in China, der müsste gestärkt werden. Also China bräuchte ein ausgewogeneres und nachhaltigeres Wachstumsmodell. Also weg vom Immobilienmarkt, weg von Infrastrukturinvestitionen und hin zu stärkeren privaten Konsumausgaben. Und das ist eben nicht der Fall.
Mhm. Und da liegt nun natürlich die Frage auf der Hand, warum ist denn die Pekinger Führung so zögerlich mit den Staatsmaßnahmen, die auf mehr Konsumnachfrage hinauslaufen könnten? Es muss der Regierung ja doch bewusst sein, dass solche Maßnahmen ein kritisches Volumen brauchen, um wirksam zu sein. Warum dann dieses Zögern und Zaudern?
Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht, bevor ich das beantworte, erst einmal zum Timing. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Das Timing der Ankündigung, so ab Ende September, das war jetzt erstmal kein Zufall, denn die chinesische Politik wollte schon ein Zeichen der Stärke senden. Wir hatten ja den 75. Jahrestag der Volksrepublik Anfang Oktober. Also die Politik wollte schon ein Signal aussenden. Ich denke auch an die Bevölkerung in China insbesondere. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, warum ist das immer noch eher zögerlich? Ich kann jetzt nur spekulieren, aber vielleicht will man eben die Bereinigung am Immobilienmarkt, man möchte, dass sich diese Bereinigung weiter fortsetzt. Also sie soll auf keinen Fall verschleppt werden. Deshalb Stützungsmaßnahmen ja, um einen Absturz am Immobilienmarkt zu vermeiden. Eben insbesondere durch die Zinssenkung oder auch Entlastungen für Schuldner, die Hypothekenkredite aufgenommen haben. Aber es soll eben immer noch diese Bereinigung geben. Das möchte man nicht in Frage stellen. Was auch noch eine Rolle spielen könnte, also alle Spekulationen natürlich, es könnte vielleicht auch etwas mit der ideologischen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaftspolitik zu tun haben. Vielleicht möchte man den Konsum nicht stützen, weil das, ich sage jetzt mal gar nicht despektierlich gemeint, in Anführungszeichen, weil man nicht Almosen geben möchte an die Bevölkerung. Also man möchte nicht zu sehr das unterstützen, was man vielleicht als Wohltätigkeit oder so etwas Ähnliches bezeichnen könnte. Mhm. Stattdessen setzt die Wirtschaftspolitik bewusst auf die Unternehmen, auf neue Technologien und wieder auf die Infrastruktur. Ja, und dann vielleicht noch ein dritter Grund. Möglicherweise will die chinesische Politik erst einmal abwarten. Wir haben ja in rund 2 Wochen die Wahlen in den USA und Donald Trump hat ja angekündigt, die Zölle auf Importe aus China drastisch anzuheben. Wir wissen natürlich nicht, wie die Wahlen ausgehen, aber wenn das so kommen sollte, dann wäre China ja faktisch schon gezwungen, noch einmal bei den Stimulierungsmaßnahmen nachzulegen, um die Konjunktur zu stabilisieren. Also das könnte auch eine Überlegung gewesen sein, dass man das Paket jetzt erst einmal nicht so groß werden lässt und dass man dann gegebenenfalls noch einmal nachlegen will.
Alle Spekulationen, aber dennoch interessante Interpretationen. Müssen wir nach allem, was du jetzt gesagt hast, überhaupt damit rechnen, dass China ein ähnliches Schicksal erleidet wie Japan Ende der 1980er Jahre? Auch dort gab es eine extreme Immobilienblase, zum Beispiel erzielte allein der Kaiserpalast in Tokio damals Immobilienwerte wie ganz Kalifornien oder Kanada. Und es gab damals auch weitere Parallelen zum heutigen China. Die Autoindustrie Japans war im Westen gefürchtet. Es gab bereits Probleme mit einer rasch alternden Gesellschaft. Vor allem gab es aber auch staatliche Stimulierungsmaßnahmen in großer Zahl, die alle nichts gebracht haben. Könnte das also auch das Schicksal Chinas werden?
Ja, also auf den ersten Blick, da gibt es sicherlich schon einige verblüffende Parallelen zwischen Japan und China. Und wenn ich das an der Stelle nochmal hinzufügen darf, du hast schon viele wichtige Punkte genannt. Mhm. Japan war ja auch in den 80er Jahren das Nonplusultra technologisch in der Weltwirtschaft. Also ich kann mich erinnern, mein erster Walkman, den ich mir damals gekauft habe, das war natürlich ein japanisches Produkt. Mhm. Aber nochmal zurück als Volkswirt, man muss natürlich immer überlegen, diese ganzen Vergleiche, sind die auch sinnhaltig? Also gibt es eine ökonomische Ratio dahinter? Und was spricht dann dafür und was spricht dagegen? Also übertragen auf die heutigen Verhältnisse in China heißt das, die Wirtschaft hat in den letzten 3 Jahrzehnten enorm stark aufgeholt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, ist das nur eine Verschnaufpause im Augenblick und rückt China dann über kurz oder lang in die Top-Liga auf, in der Weltwirtschaft, zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Ländern, also ich sag mal zu den G7-Ländern? Oder das alternative Szenario, das wäre jetzt für mich als Ökonom weniger Japan, sondern ein Szenario, was die Volkswirte gerne als Middle-Income-Trap bezeichnen. Damit meint man, das sind Schwellenländer, die wachsen zu Beginn der Aufholjagd dann erstmal sehr, sehr stark, geraten dann über kurz oder lang, aber bei einem gewissen Pro-Kopf-Einkommen, so im mittleren Niveau, in das, wo es einfach schwieriger wird, zusätzliches Wachstum zu generieren. Und diese Länder kommen dann nicht mehr wirtschaftlich so richtig voran, dann werden wirtschaftspolitische Fehler gemacht und dann wird es einfach schwieriger. Und da gibt es in der Geschichte, da muss man gar nicht so weit zurückgehen, einige prominente Beispiele. Ich denke da gerade an Mexiko und Brasilien. Das sind Länder, die sind zunächst auch sehr, sehr stark gewachsen. Aber danach gab es eben Rückschläge. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele, gerade in Asien, Länder und Stadtstaaten, die es wirklich geschafft haben, diesen Middle-Income-Trap zu überwinden und es geschafft haben, sich zu hochentwickelten Volkswirtschaften hinzubewegen. Also das sind die Beispiele Südkorea, Taiwan, Hongkong oder Singapur. Also dieser Middle-Income-Trap, den kann man durchaus überwinden, aber es müssen eben die Weichen richtig gestellt werden von der Wirtschaftspolitik.
Mhm. Auf China bezogen, ist aus deiner Sicht da die akute Gefahr, dass das Land in diese Middle-Income-Trap fällt und da stecken bleibt? Wie siehst du das langfristig?
Also woran ich mich immer so ein bisschen festhalte, das ist der riesige Nachholbedarf der Konsumenten in China. Mhm. Und deshalb bin ich da auch ein bisschen zuversichtlicher, vielleicht zuversichtlicher auch als andere, dass China in diese Wachstumsfalle nicht hineinfallen wird. Wenn man sich zum Beispiel die PKW-Dichte anschaut in China, die ist immer noch sehr, sehr niedrig, gerade interessant aus deutscher Perspektive. Mhm. Die PKW-Dichte, die liegt bei rund 220 PKWs pro 1000 Einwohnern in China insgesamt. In den großen Metropolen, da ist sie natürlich deutlich höher. Aber 220 ist im Vergleich zu Industrieländern wie Deutschland oder den USA wirklich nach wie vor niedrig. Sie ist natürlich gestiegen, aber immer noch sehr niedrig. In Deutschland, da liegt die Relation bei etwas über 600. In den USA sind es sogar 900 PKWs pro 1000 Einwohner. Also der Nachholbedarf, gerade beim Konsum, der ist immer noch da, der ist riesig. Und mit ein bisschen Anschub von der Wirtschaftspolitik früher oder später, da kann man dieses Potenzial dann auch wirklich heben. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen sollte, wenn da ein bisschen mehr Schub noch kommen sollte, perspektivisch von der chinesischen Politik. Dann kann man auch dieses Potenzial heben und dann wird China auch nicht in diesen Middle-Income-Trap hineinfallen.
Das war Andreas Rees und unser Podcast mit China-Fokus. Wir werden immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommen. So wichtig ist das Land für unsere Exportindustrie, aber auch als Lieferant und überhaupt als aufstrebender Player in der Weltwirtschaft. Danke dir, Andreas. Wir melden uns wieder am 4. November mit einer neuen Episode. Dann auch nochmal mit allerletzten Einschätzungen unserer Experten zum US-Wahltag. Und ab dem 8.11. nachmittags steht eine weitere Sonderfolge zum Download zur Verfügung mit ersten Einschätzungen darüber, was der Wahlausgang für Unternehmen und Kapitalmärkte nun bedeutet. Markt-briefing@unicredit.de ist unsere E-Mail für Fragen und Anregungen.
Andreas Rees
und Titus Bruder wünschen bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut.